Click and Rush Episode 31. Ich bin @UliHebel auf X, Instagram und Sky Blue. Blue Sky. Ich weiß es nicht.
Uli Hebel ist ein Sky Blue. Das ist die Überschrift. Mein Name ist @JoachimHebel. Ich bin auch überall da, wo Uli ist. Plus Threads. Auch noch. Aber da mache ich ehrlich gesagt überhaupt nichts.
Vielleicht ist das ja der Grund, warum ich es mir nicht merken kann, weil ich immer automatisch an Manchester City denke.
Ja.
Möglicherweise.
Weil du Fanboy bist.
Ja, das steht ja ohnehin außer Frage. Wir senden aus der Länderspielpause. Das bedeutet, dass wir logischerweise den letzten Premier League Spieltag, der ein wenig zerrupft war, weil ja parallel noch die FA Cup Viertelfinals angestanden sind. Das bedeutet für uns wiederum, wir gehen jetzt erstmal in eine wohlverdiente Pause. Bedeutet für euch auch wiederum, ihr seid nicht sicher für uns, denn in der Länderspielpause machen wir in der Regel einen Fragen-Podcast. Aber dann rufen wir dazu, wenn sich das ausgeht, gesondert nochmal dazu auf. Und dann sind wir ja auch demnächst schon wieder da mit einem anderen Podcast, denn es steht nochmal ein Topspiel an. Aber das ist ja fast schon viel zu viel der Neuigkeiten. Es geht ja jetzt erst einmal gewissermaßen ins Alte überzugehen und das mal auszuerzählen, was passiert ist. Es ist nämlich einiges passiert. Wir nehmen auf am Mittwochabend. Es ist sich früher einfach nicht anders ausgegangen, zeitlich für uns, ist aber auch, glaube ich, recht egal. Jedenfalls kam am Montag, am frühen Abend, die Nachricht, auf die wir ja schon lange gewartet haben. Also jetzt nicht so sehr auf die Nachricht, aber vor allen Dingen die Art und Weise der Entscheidung der Premier League im Fall Nottingham Forest. Und die Entscheidung ist wie folgt: 4 Punkte Abzug Nottingham Forest mit sofortiger Wirkung, und das kann natürlich durchaus eine nachhaltige Auswirkung haben auf den Abstiegskampf. Hintergrund ist der Verstoß Nottingham Forests gegen die sogenannten Nachhaltigkeitsregeln. Ich glaube, das ist der sinnvollste Übersetzungsbegriff, den man so nennen kann. Ihr wisst ja inzwischen wahrscheinlich von dieser Summe maximaler Verlust, den man erreichen darf oder schlimmstenfalls erreichen darf, sind 61 Millionen Pfund. Und laut der Premier League, laut den eingereichten und gesichteten Unterlagen, hat Nottingham Forest diesen Verlust sogar um weitere 34,5 Millionen Pfund überschritten. Also noch einmal knapp die Hälfte obendrauf gemacht von dem, was wirklich machbar gewesen wäre. Entsprechend ist es jetzt erst einmal diese Strafe. Logischerweise hat ja auch bei Everton zumindest schon mal in der Sachen Reduktion funktioniert. Strebt Nottingham eine Berufung an? Logisch, müssen sie auch tun. Dafür ist es viel zu wichtig. Das wollen wir jetzt erstmal noch gar nicht berücksichtigen. Also im allerersten Schritt müssen wir dann wahrscheinlich berücksichtigen. Aber wie immer die Frage, hat's überhaupt noch was bei dir in Bewegung gebracht? Hat's dich in irgendeiner Weise noch gerissen? Hat sich etwas geregt bei dir, als du es gehört hast, gelesen hast?
Nein, ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich habe einfach nur für mich halt einfach zwei Fragen jetzt nach wie vor noch. Die erste ist, war's das dann? Also sind damit die Fälle Everton und Nottingham beide abgeschlossen und das war's? Oder ist das jetzt wieder offen für, ja, aber es wird noch weiter dort nachgeforscht? Das sind die Fragen, die ich für mich habe. Weil das Thema hatten wir ja bei Everton, hieß ja auch, es sei zu und dann geht's wieder auf. Und das hatten wir in der letzten Folge schon, glaube ich. Vorletzte Folge war es. Dementsprechend, da sind die Fragen, die ich noch habe, die sind für mich final nicht beantwortet. Nochmal, die Szenerie hat sich ja nicht verändert. Wir wissen nicht genau, wie, warum, weshalb, wo und wo weiter. Also, wer wird wann, wo, wie angegriffen? Was sind die Parameter? Wie ist es abgelaufen? Das ist alles noch nicht so hundertprozentig klar. Da sind wir nach wie vor. Ich habe mir mal rausgeschrieben, sie haben 40 Spieler seit dem Aufstieg verpflichtet. 33 übrigens diese Saison verschiedene eingesetzt. Ist auch schon mal irre. Und haben 315 Millionen Euro ausgegeben seit dem Aufstieg. Das ist natürlich super viel Geld und kann man verstehen. Wir haben das schon mal erklärt. Im Grunde genommen, du willst halt so dringend wie möglich in der Premier League bleiben, weil dein Verein wertvoll bleiben soll und weil du natürlich auch die Gehälter zahlen musst weiterhin, weil die meisten in England einfach auch Verträge für die zweite Liga haben. Plus, du musst halt logischerweise oder willst auch diese Sponsorengelder und die TV-Gelder weiter mitnehmen, ist ja logisch. Du willst erstklassig bleiben, ganz einfach. Das, glaube ich, hat Nottingham getan. Jetzt ist für mich halt die große Frage, wie gesagt, war es das jetzt schon? Ist es durch? Dann, glaube ich, könnten die jetzt auch mal langsam anfangen zu planen und zu sagen, okay, ich hab gerade die Tabelle jetzt offen, sie sind damit, ich verstehe nicht, warum der Kicker das nach wie vor nicht aktualisiert, die machen das immer, glaube ich, dann erst, wenn es wirklich durch ist. Bei Everton haben es ja mittlerweile getan, aber man ist jetzt bei 21 Zählern, das heißt, man ist auf Rang 18 der Tabelle. Das ist ja immer noch machbar. Also ich glaube, dass es immer noch machbar ist. Aktuell ist Luton der große Nutznießer der ganzen Geschichte, dass es so ist, wie es ist. Die ja auch verhältnismäßig wenig ausgegeben haben. Das, wenn man dann wieder einfach wirklich von oben drauf blickt und sagt, hey, die einen haben super viel ausgegeben und sind jetzt bei 21 Punkten, die anderen haben super wenig ausgegeben, sind bei 22 Punkten. Ist es dann nicht vielleicht wirklich von der Ferne drauf betrachtet so, dass du sagen kannst, hey, wir müssen einfach wirklich nachhaltig wirtschaften, denn ansonsten wird uns was abgezogen, das bringt uns nichts. Vielleicht müssen wir einfach wirklich ein bisschen mehr nachdenken, bringt uns dieser Transfer wirklich etwas oder machen wir es nur, um das Geld ausgegeben zu haben? Das, glaube ich, ist die Quintessenz dahinter und dann finde ich es insgesamt gut, dass es durchgesetzt wird, aber nach wie vor nochmal, ich weiß nicht genau, wo wir jetzt hundertprozentig stehen, plus was folgt daraus? Das ist halt eben die ganz große Frage, weil was heißt das für Chelsea, was heißt das für City, greift es dort auch, wird dort angegriffen, was heißt das für andere Vereine im Mittelfeld, Newcastle, die ja auch die Probleme hatten und so weiter und so fort. Das sind halt die Fragen, die dann rauskommen, aber grundsätzlich, dass wenn du sagst, wir haben eine Regel und die wollen wir eingehalten haben und jetzt werden Punkte abgezogen, finde ich okay, nur das Problem ist halt das, stellt euch mal vor, euch wird der Führerschein entzogen. Und nach 3 Wochen heißt es da ein Monat und nach 3 Wochen kommt dann die Polizei und sagt, ach wissen Sie, wir haben es nochmal angeschaut, ist es nicht ein Monat, sondern es sind 2 Monate, aber jetzt machen Sie erstmal den Monat und dann schauen wir weiter. Dann bist du ja immer noch so, dass du dir denkst, ja, was ist jetzt? Darf ich jetzt nächste Woche, kann ich jetzt wieder fahren oder nicht? Muss ich mir ein Busticket kaufen oder nicht? Und das ist, glaube ich, das Problem, das wir alle halt haben, dass wir jetzt nicht wissen, ist es damit abgeschlossen, weil bei Everton war es ja, da hat es ja auch ewig gedauert, bis es dann hin und her ging und das ist dann einfach, finde ich persönlich, nervig und ist, glaube ich, auch für eine Mannschaft nicht einfach, damit im Kopf umzugehen, weil die sich ja auch nicht darauf einstellen können, weil jetzt vielleicht denen irgendjemand sagt, nee, das kriegen wir reduziert, und dieses Hickhack geht mir halt auf den Zeiger, wenn die Saison läuft.
Ja, das ist ein absolut valider Punkt. Ich meine, irgendwann müssen sie es entscheiden, das stimmt, aber wenn, dann wüsstest du wahrscheinlich gerne als Team, das ist ja kein Wunschkonzert, aber mit was du zu dealen hast sozusagen in der Saison. Ich finde das ehrlich gesagt, also ich habe das ja schon mal gesagt und ich mache das Plädoyer an der Stelle noch gerne einmal, weil das werdet ihr auch noch öfter hören. Ich habe versucht, das zu entschlüsseln, warum die Entscheidung wie gefallen ist und ich kann es euch nicht sagen. Und egal wen ich frage, er kann es mir auch nicht sagen, weil die Premier League nicht transparent genug ist, um klar zu sagen, warum sie zu welcher Entscheidung in welcher Höhe kommen. Nur mal zum Vergleich für euch, und da gibt's zumindest eine Argumentationslinie. Wenn ihr euch erinnert an den Podcast, den wir gemacht haben, Everton hat 19,5 Millionen Pfund oberhalb der roten Linie gelegen in Sachen Ausgaben. Nottingham hat 34,5 Millionen Pfund oberhalb dieser Linie gelegen. Also ich habe absolut keine Ahnung von Mathematik, aber ich würde fast sagen, das ist fast doppelt so viel. Trotzdem kriegt Nottingham nur 4 Punkte Abzug und Everton fürs Erste 10. Jetzt ist es reduziert worden bei Everton, A und B schon im Vorfeld bei Nottingham reduziert worden. Nämlich von eigentlich 6 Punkten Abzug, die sie verdient hätten, weil sie aber mitgeholfen haben und die Unterlagen zur Verfügung gestellt haben, als auch eingeräumt haben, dass sie verstoßen haben, gibt man ihnen 2 Punkte Kredit. Bei Everton ist es so, dass die logischerweise jetzt ja reduziert worden sind, die sollen angeblich falsche und bewusst falsche Unterlagen eingereicht haben, was Everton wiederum wenigstens in Teilen bestreitet. Und jetzt sind wir hier und ihr auch und wir denken uns alle, wen wollt ihr hier verarschen? Also wo soll das transparent sein? Woher wissen wir jetzt, wer, warum, also die Unterlagen und die Fälschung der Unterlagen oder die vermutlich oder vermeintlich gefälschten Unterlagen? Schön, das wissen wir. Was aber gefälscht worden ist, worum es ging, das wissen wir nicht. Die lassen uns damit raus. Die haben halt mehr ausgegeben. Fress das, weil der Rest ist zu, ich sage jetzt mal, bilanzintim. Und da bin ich raus. Das ist der Punkt. Das macht es für uns fast unseriös, sich dazu zu äußern, das einzuordnen, weil wir es nicht wissen, schlicht und ergreifend. Und auf der anderen Seite wirkt es nach einer gewissen Willkür. Ich will das jetzt nicht direkt sagen, dass die Premier League willkürlich agiert. Auch das wäre unseriös. aber es wirkt danach. Und das ist ja das Problem. Jetzt sind wir schon bei zwei Fällen, die einigermaßen aufgrund der Zeiträume und ausgegebenen Gelder vergleichbar sind. Aber was machen wir denn jetzt mit City und Chelsea? Und weiß ich, wer da noch in Zukunft reintappen wird. Was machen wir denn dann mit denen? Wie gehen wir das an und wie machen wir es vergleichbar? Und bei aller Liebe, ich hätte gerne eine gewisse Vergleichbarkeit.
Ja, muss ja auch sein, sonst ist ja kein sportlicher Wettbewerb.
Genau.
Das ist ja der Punkt.
Und jetzt läuft ja natürlich, jetzt wird Everton aber logischerweise versuchen, jetzt alle irgendwie zu bekommen. Was denkt ihr denn in Everton darüber? Und die sind aber wiederum ja in weiteren Verhandlungen. Das heißt, den Teufel werden die tun, um sich in irgendeiner Weise reinschauen zu lassen. Das macht es für mich sehr, sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Das nervt mich an dieser ganzen Sache, so dass ich irgendwie das Gefühl habe, das ist fast gewürfelt.
Ja, plus es kommt ja noch eine Sache dazu. Also erst natürlich, ich weiß nicht, was genau der Tatbestand war. Hast du gerade selber gesagt, wer, wann, wo, wie, weshalb. Was macht ein Journalist? Der fragt nach. Was macht ein Verein? Er wird es ja wieder beschönigen. Die Premier League wird sich nicht dazu äußern. Das heißt, die sagen einfach, ja, nee, das war irgendwie so ein bisschen schwierig und bla. Das heißt, du kannst da schon wieder verschleiern. Plus, und das ist halt die Sache, wo ich gerade gesagt habe, es ist ein sportlicher Wettbewerb, in dem wir uns befinden. Ich persönlich finde, wenn so etwas getan wird, muss das am 30.07. passieren, vor einer Spielzeit und nicht während einer Spielzeit. Weil das ist für mich Einflussnahme auf die sportliche Integrität des Wettbewerbs. Weil du im Endeffekt einer Mannschaft ständig irgendwie Messer in den Rücken, du ziehst es wieder raus. Messer in den Rücken, du ziehst es wieder raus. Klappt's oder klappt's nicht? Geht's irgendwie oder geht's nicht? Und das ist, glaube ich, etwas, wo du greifst, ob du das willst oder nicht, in den Wettbewerb ein. Weil die Mannschaft diskutiert jetzt drüber. Spielen wir nächste Saison zweitklassig oder nicht? Steigen wir ab oder nicht? Schaffen wir den Klassenerhalt jetzt oder nicht? Kommen die nochmal mit der Strafe oder nicht? Das verunsichert jeden Einzelnen im Verein. Was glaubst du, was an der Geschäftsstelle gestern los gewesen sein, oder wann war es vorgestern, was da los gewesen sein wird? Das geht an keinem spurlos vorbei. Und für mich ist das Eingriffnahme in den Wettbewerb. Du musst es am Anfang der Saison machen, dann kann sich jeder darauf einstellen, gehe ich zu diesem Verein oder nicht, bleibe ich bei diesem Verein oder nicht, dann kann sich jeder darauf einstellen. Aber das während einer Saison ein laufendes Verfahren zu haben, finde ich persönlich, ist eine absolute Sauerei und hat mit Sport nichts zu tun, weil theoretisch, ja, wenn einer, wir wollen keine Unterstellungen machen, aber wenn einer irgendwo irgendwie, du hast ja gerade gesagt, der eine so, der andere so, wenn jemand irgendeine Agenda hat, dann kannst du da theoretisch eingreifen. Wenn du aber auch zum Beispiel bloß bei dem einen schludriger bist als bei dem anderen, kannst du eingreifen. Was ist denn, wenn es bei Everton einfach ein bisschen länger dauert und die haben dann die, ach ja, wir haben doch noch was gefunden, schaut mal, wir sind ja doch offen und bla, dann dauert es, dann zögert es das ein bisschen hinaus und so weiter und so fort. Dann ist es vielleicht so, dass du dann im Endeffekt schon sagen kannst, ja, wir haben die 40 Punkte schon, jetzt können wir es denen auch geben. Du kannst ja damit spielen in Zukunft. Und das ist genau das Problem, weil du es einfach logischerweise du kannst ja nicht abschätzen, wie lange es dauert, so eine Untersuchung zu haben. Und ich finde persönlich, ein Urteil muss vor einer Saison und nicht während einer Saison bestimmt werden. Und dann definitiv. Weil sonst kannst du ja wieder sagen, ja, jetzt warten wir nochmal schnell, jetzt geben wir denen nochmal irgendwelche drei Sachen, dann ist alles aufgeklärt, dann kriegen wir die drei Punkte wieder zurück und dann sind wir safe oder wie auch immer. Das ist alles im Wagen, keiner weiß warum, keiner weiß weshalb warum, das so entschieden worden ist. Und ich persönlich finde, während einer Saison, wir können ja nicht sagen, meine Theorie ist nach wie vor, wenn ich schreibe, Timo Werner hat eine Riesenchance vergeben, die Pfeife, ich übertreibe jetzt bewusst, ihr wisst, was ich meine, dann nimmt das Einfluss auf Timo Werner, weil er wird das lesen und das wird den logischerweise beschäftigen. Das ist meine Theorie, der stehe ich nach wie vor, stehe ich komplett bei. Wenn du dann aber sagst, zu einer Mannschaft, ja, dem nehmen wir jetzt mal Punkte weg und den nehmen wir nicht Punkte weg. Das soll dann keinen Einfluss haben. Ich persönlich finde, es hat einen riesengroßen Einfluss, weil es bei uns ja genauso wäre. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, stellt euch mal vor, bei eurer Firma würde es heißen, denen wird die Lizenz entzogen, die haben da und da irgendwie verstoßen, das ist gegen das Handelsgesetz, bla 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 bla, die Firma muss eventuell zugemacht werden. Ja, geht ihr am nächsten Tag in die Arbeit und denkt euch, ha ha ha, die werden mir mein Geld schon überweisen. Natürlich denkt ihr das nicht, sondern ihr denkt euch, verdammt nochmal, hoffentlich klappt das alles, weil ich habe nächste Woche Miete zu bezahlen. Ganz normal. Und das machen die Spieler auch, da geht es jetzt nicht um Geld, aber es geht natürlich um deren, in erster Linie, weil die werden wahrscheinlich schon ausgesorgt haben, der ein oder andere vielleicht auch nicht, aber trotzdem geht es ja darum, wo werde ich nächste Saison spielen, habe ich einen Arbeitsplatz, habe ich blablabla. Und wenn es nicht um die Spieler geht, dann geht es ja auch vielleicht um den einen in der Marketingabteilung oder in der Social Media Abteilung, der dann entlassen werden würde. Also das macht mit einem Verein was, kann mir keiner erzählen, und das finde ich persönlich mitten unter der Saison einfach nur unprofessionell und einfach auch nicht integer.
Ja, zumal, also das ist ja auch nochmal ganz interessant, davon werden wir nie erfahren. Also zumindest hat Richard Masters auch nochmal klar gemacht, das ist so. Sie werden es weiterhin so beibehalten, wohl auch im Interesse der Clubs, sagen sie. Die Problematik ist ja, dass, wenn, also laut Nottinghams eigenen Berechnungen werden sie 10 Millionen weniger im Minus, sage ich jetzt mal. Also eigentlich müsste man sinnvollerweise sagen, in Sachen im Plus, also gewissermaßen im negativen Kreditrahmen, den sie haben, laut eigenen Berechnungen, warum die Premier League auf 10 Millionen mehr kommt. Darüber gibt es unterschiedliche Ideen, sozusagen. Es soll unter anderem um einen Transfer von Orel Mangala gehen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist der, dass man zwischen den Zeilen überall lesen konnte, die Premier League hatte fest vor, ganz gleich was passiert, Punkte abzuziehen, und zwar sofort. Warum? Logischerweise steckt da dahinter, alle sollen diese Warnung verstehen. Ich glaube, das ist zumindest passiert.
Ja,
alle wissen, okay, keinen Mist machen, weil die lassen uns hier nicht in Ruhe mit dem ganzen Zeug. Jetzt ist, das ist ja auch nochmal ganz interessant, diese ganze Nummer um Brandon Johnson, Nottingham, das ist ihnen ja auch nochmal positiv ausgelegt worden, deswegen vermute ich, aber das weiß man nicht, nochmal weniger Punkteabzug, weil sie ja schon frühzeitig damit mit beschäftigt waren, Brandon Johnson zu verkaufen, wohl wissend, dass sie in etwa den Wert bekämen, der wahrscheinlich das Ganze glättet. Haben sie aber nicht geschafft, erst später, das wird aber jetzt wohlwollend angerechnet. Und da bin ich dann auch, also ich bin kein Jurist, aber der Jurist in mir, wenn der zu einem kleinen Fitzelchen lebt, dann sagt der jetzt, ja Moment, aber also entweder er macht den Stichtag 30.06. und alles, was danach kommt, kann ich dann auch nicht mehr positiv anrechnen, weil sorry, ist halt dann einfach der Stichtag. Wenn du am 1.7. um 0:01 diesen Transfer abschließt, ja Pech. Sorry. Weil, also, dass ihr das vorher angeblich oder auch nicht versucht habt oder auch nicht, das kann ich jetzt glauben oder nicht. Das sagt ihr mir so, und ihr könnt mir vielleicht auch die Telefonrechnung hinlegen, aber bei aller Liebe, was ist denn das?
Ja.
Und kann nicht Everton vielleicht auch dann sagen, ey Jungs, übrigens, wir haben auch probiert, Onana zu verkaufen, wollt halt keiner.
Ja, Iwobi haben sie ja getan zum Beispiel.
Genau, bei Iwobi haben sie es auch, also kann auch sein, dass auch das mit eingeflossen ist. Nur, das ist ja wieder mein Punkt, wir wissen es nicht. Und das ist das, was mich so kolossal an diesen Dingen nervt. Es hat etwas Gutes, dass die Premier League versucht, etwas zu machen, um den Wettbewerb ja grundsätzlich erst einmal sauberer zu machen, wie du es aber sagst. Also da würde ich als Nottingham Forest jetzt sagen, okay Jungs, also okay, ihr lasst es nicht zu, dass wir am 31.08., der dann letztlich Brandon Johnson verkauft haben, das lasst ihr nicht zu, dass ihr das gegenrechnet zur alten Saison dazu. Wir sollen aber aufgrund der alten Saison in der neuen Saison Punktabzug haben. Also Entschuldigung, das läuft so nicht. Dann müssen wir es auch rückwirkend machen, weil das geht ja dann auch nicht. Dann hätte ich nämlich als Nottingham Forest gesagt, okay, dann behalten wir Brandon Johnson und verkaufen ihm erst zum 29.05. oder zum 29.06., weil dann hilft er uns sportlich bis dato noch, und es bringt uns ja erstmal gar nicht weiter, weil er läuft ja sowieso nicht mehr in den alten Zyklus rein. Also worauf ich hinaus will, da sind wahnsinnig viele Büchsen der Pandora geöffnet worden, über die sich, glaube ich, vorher noch niemand Gedanken gemacht hat. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd und check das Jura-Englisch nicht, aber ich raff's nicht. Ich kapiere die ganze Sache nicht. Aus meiner Sicht sind wahnsinnig viele Fragen da, die ich nicht beantworten kann einfach.
Ja, und das ist eigentlich in einer Liga, die sonst immer so konservativ war und dann aber wenigstens, wenn sie zugegriffen hat, war es irgendwie nachvollziehbar, und das ist jetzt anders. Wie du sagst, dass die Leute jetzt, glaube ich, Angst haben davor, das merkt man, das hat man auch in der Wintertransferperiode schon gesehen, dass die Vereine Angst haben, in Anführungszeichen Angst, Respekt davor haben, das hat man gesehen. Interessant wird es halt jetzt nochmal, weil bei Chelsea wird es ja auch nochmal spannend, wie kommen die da raus? Ich habe schon gelesen letztens, dass die große Angst davor haben, sonst hätten die ja auch nicht irgendwie überlegt, im Sommer noch Gallagher zum Beispiel zu verkaufen, bei Newcastle dasselbe, auch die haben großen Respekt davor. Auch da gab es Angst, dass was passiert. Plus bei Chelsea kommt ja noch dazu, dass diese Transfergeschichte um Eden Hazard und ähnliche Verträge, bei denen halt einfach Zahlungen geflossen sind, die nirgends aufgetaucht sind, die über andere Konten gekommen sind, dass das auch nochmal aufliegt, dass da jetzt irgendwie demnächst dann, im nächsten Monat heißt es jetzt hier, also im April, ein Gespräch geführt werden wird darüber oder erste Anhörungen laufen werden. Bin ich auch mal gespannt, wie es da dann weitergeht. Wie wird dann damit umgegangen werden? Das ist mit Sicherheit auch interessant. Ist das überhaupt dann in diesem Fall dann wieder einzubrechen oder wird das dann anders gehandhabt? Wird es von der UEFA vielleicht sogar bestraft? Von der FIFA vielleicht sogar bestraft, das werden wir dann sehen. Aber so oder so, ehrlich gesagt, wie lange zeichnen wir jetzt auf? 20 Minuten? Und wir haben noch kein einziges Mal über einen rollenden Ball gesprochen. Und das ist echt super traurig, dass das in den letzten Wochen immer wieder so ist. Und das ist ein Problem der Premier League, dass die Premier League hat. Grundsätzlich finde ich es gut, normal. Die Premier League galt immer als rechtsfreier Raum. Das hat ganz Europa immer kritisiert. Ja, die dürfen ja immer mit Geld um sich schmeißen. Grundsätzlich finde ich es gut. Die Handhabe ist aber billig, weil du am Ende, ich habe das nochmal, ich glaube, ich finde das Beispiel ganz gut. Du willst ja wissen, woran bist du? Und wenn recht gesprochen wird, dann muss das für alle gleich und fair gesprochen werden und dann muss es auch Gültigkeit haben und dann nicht 13 Mal zurück. Das geht einfach grundsätzlich nicht, weil, ja, wie gesagt, du hältst das Thema am Laufen. Ich glaube, das ist ein sportlicher Betrieb und ich glaube, dass auch dieses Beispiel mit eurer Arbeitsstelle, glaube ich, ganz gut ist. Das würde etwas mit euch machen. Würde es mit uns im Übrigen auch. Also das ist jetzt nicht auf euch gemünzt, sondern ist ganz normal. Deswegen, das ist eine Sache, die einfach, glaube ich, von den Leuten nicht bedacht wird. Die wollen jetzt auf Hardliner machen, kann ich verstehen. Die wollen jetzt ein Zeichen setzen, kann ich verstehen. Aber du greifst damit in den sportlichen Wettbewerb ein und die Integrität wird damit nicht unbedingt unterstützt und das ist schade.
Ich würde das Thema gerne verlassen, weil ich fürchte, dass wir noch ganz oft das komplett Gleiche sagen müssen, wenn es so weitergeht, und gehen streng genommen auch nicht zum rollenden Ball, noch nicht, aber irgendwie dann doch. Zumindest gehen wir zu Personalien, die es möglich machen, dass der Ball ähnlich gut weiterrollen soll, wie er im Moment läuft. Bescheidene Überleitung, ist mir schon klar. Liverpool hat eine neue Führungsmannschaft, also zumindest was die Hinterzimmer betrifft, sage ich jetzt mal ganz respektfrei. Natürlich noch kein Trainer, aber jetzt ist zumindest mal klar geworden, wer der CEO ist, der Fenway Sports Group in Sachen Fußball, denn das wird ein Altbekannter sein in Michael Edwards und der wiederum hat sich jetzt einen technischen Direktor dazugeholt oder Sportdirektor, ganz gleich wie man es nennen will, aber ich glaube, es ist die offizielle Bezeichnung des Technical Director und das ist ein alter Weggefährte von ihm aus Portsmouth-Zeiten. Wie ich gelesen habe, im Übrigen auch damals eine kleine Gruppe mit Gary O'Neill und mit Eddie Howe, die ebenfalls immer in den damaligen Maschinenräumen rumgesessen sind. Das heißt, eine junge Mannschaft, die sie jetzt beieinander haben und eine neue, die du wie bewertest?
Also erstmal siehst du ja eine Angelsexisierung. Also du holst zwei Engländer, ich finde es gut, dass du sagst, hey, wir holen die Besten aus dem eigenen Land, also das ist ja das, was du immer möchtest, dass du versuchst eben auch in Deutschland versucht man es ja auch dann logischerweise dort das beste Personal aus der Bundesliga zu holen, zumindest war das mal die Idee von Bayern zum Beispiel und ich glaube, dass es bei Liverpool auch die Idee ist zu sagen, einfach wir holen die Besten, Michael Edwards gilt als eines der besten englischen Fußball-Brains galt, sagen wir mal so, und der ja bei Liverpool dann gegangen ist, gibt ja auch, oder das haben wir letztes Mal schon angedeutet mit Benny, gab dann schon auch Gerüchte, dass es mit Jürgen Klopp jetzt nicht immer hundertprozentig funktioniert hat. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es wieder so ist, dass er zurückkommt. Gab ja dann auch Gerüchte, dass er nach seinem Abschied bei Real Madrid unterkommt. Dann gab es ein paar Angebote von Newcastle, glaube ich, war auch mal dran und so. Das hat alles nicht so funktioniert. Er ist im Endeffekt auch, glaube Bayern wurde auch mal, glaube ich,
Leipzig auch
genannt. Ja, genau. Also es gab ein paar Vereine, die genannt worden sind. Das hat alles nicht geklappt. Vielleicht auch nicht, weil er wollte, dass du bei Liverpool CEO wirst, ist eine Nummer. Das ist richtig, richtig groß, dieser ganzen Gruppe. Das soll ja auch dann ein Multiclub-Konglomerat entstehen, wie es bei City auch der Fall ist. Da soll er auch mit daran beteiligt sein, dass er dann sagt, hey, ich hole mir dann jemanden an die Seite, dem ich vertraue, der auch schon etwas Gutes gemacht hat, nämlich Richard Hughes, der quasi für Bournemouth verantwortlich ist, was ich auch cool finde, dass du sagst, du holst so jemanden von einem Verein, der jetzt nicht unbedingt du holst jetzt nicht irgendwie den den von, was weiß ich, Chelsea oder so, sondern du sagst halt einfach wirklich, wir haben auch bei Bournemouth was Cooles gesehen, finde ich super interessant, Bournemouth macht's ja auch gut mit der Art und Weise, mit der Methodik, wie sie rangehen, fand ich sehr, sehr interessant, dass du da sagst, hey, wir holen da jemanden, der wirklich ja auch schon in der Kritik stand, muss man auch sagen, ich meine, du hast im Endeffekt Iraola geholt, das war am Anfang, du hast aber dann festgehalten, du hast Gary O'Neill entlassen, da war schon Kritik, aber im Endeffekt hat sich das Ganze als gutes Management herausgestellt, Respekt, die Neuzugänge haben funktioniert, Respekt, du hast da im Endeffekt was Gutes entstehen lassen, dass du jetzt sagst, hey, wir haben da zwei Junge, die bei Liverpool etwas aufbauen sollen, finde ich persönlich echt cool, finde ich echt gut und bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil wenn du jetzt sagst, Engländer, holen die dann auch einen englischen Trainer und wer wäre das? Oder sind die dann beide so auf den europäischen Markt ausgerichtet, dass die sagen, wen haben die auf dem Zettel? Die Trainerwahl wird für mich jetzt spannend. Wen holen die beiden? Das ist für mich jetzt wirklich interessant, wie sie da jetzt reagieren, weil das natürlich super wichtig ist, die beiden zu haben, finde ich gut. Die kennen sich gut aus in der Liga, die kennen sich logischerweise auch mit der Kultur. Brauchen wir gar nicht reden. Ich bin jetzt echt gespannt, welchen Trainer sie holen, weil das wird logischerweise interessant.
Hughes soll allerbeste Kontakte zum italienischen Markt haben, sagt man oder sagte man immer bei Bournemouth, weil der in Mailand aufgewachsen ist. Also das ist jetzt, also keine Ahnung, ob das so stimmt, aber angeblich hat er das und ist auch nicht ganz unbeteiligt gewesen, als man sich damals mit Salah beschäftigt hat, etc. etc. Und jetzt habe ich gerade schon mal gesagt, es ist ja nicht ganz zufällig, dass ich das erwähne. Angeblich sollen die alle zusammengehangen sein mit Gary O'Neill und Eddie Howe, die natürlich absolut krasse Außenseiter wären im Namenskonzert von Xabi Alonso und weiß ich nicht, wie man da alles nennen muss, wahrscheinlich auch Thomas Tuchel oder keine Ahnung, Roberto Di Zerbi, aber ist nicht unwahrscheinlicher geworden, dass die vielleicht sozusagen einen Schritt zurückgehen, um dann wieder einen vorauszugehen, was ja irgendwie zumindest im englischen Reputationskosmos bei Klopp ja auch der Fall gewesen wäre. Also in jedem Fall glaube ich wichtig, dass die vergleichsweise frühzeitig jetzt dafür gesorgt haben, dass eine Truppe dasteht, eine Funktionstruppe dasteht, die das jetzt gemeinsam oder wie auch immer das dann läuft, entscheiden kann, wer dann der neue Trainer ist und dass sie dann gemeinsam auch in die neue Richtung gehen. Über Edwards, das haben wir glaube ich hier auch schon mal fallen lassen, habe ich ganz unterschiedliche Dinge gehört. Gibt einige, die ihn sehr loben. Gibt einen speziellen, von dem ich sehr, sehr viel halte, der mir gesagt hat, vergiss den, der kann nichts. Und zwar wirklich wortwörtlich so. Jetzt bin ich echt sehr, sehr gespannt, weil ich hatte die ursprüngliche Arbeit bei Liverpool eigentlich immer als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Aber natürlich unter einem Protektorat. Jetzt ist der 44 und ist alleine der CEO, der zurückkehrt in ein Team, das er irgendwie mitentworfen hat. Und wenn man dann aber gewissen Berichten glauben darf, dann auch zum Teil auch wieder nicht. Und das haben wir ja immer wieder gesagt und da dürfen wir uns nicht darüber hinwegtäuschen lassen. Das ist auch, glaube ich, mit einer der Gründe, warum Klopp das als sehr energieaufreibend betrachtet, auch sicherlich mal in die Zukunft gedacht haben wird. Da gibt's schon was zu tun. So ist es nicht. Also Altersstruktur der absoluten Top-Leute, die ist jetzt so, die sind am Zenit. Das geht aber im Fußball manchmal ganz schnell von heute auf morgen, dass die über den Zenit sind. Da musst du natürlich hinarbeiten. Jetzt hat in dieser Saison Liverpool ja schon einiges dafür getan. Das haben wir ja auch mehrfach besprochen, dass sie auf gewissen Positionen verjüngt sind, dass es wahnsinnig gut aussieht, etc. etc. Kurzum, gut, dass sie die jetzt verpflichtet haben, weil Zeit an die Arbeit zu gehen. Da ist echt was zu tun für nächste Saison. Und ich weiß nicht, also das weiß ich wirklich nicht, das ist diskussionsfrei für euch auch da draußen, könnt ihr euch einen eigenen Rahmen drauf machen, ob es dann clever ist zu sagen, so, das ist der neue Trainer, der kommt dann nächstes Jahr und dann wird halt schon bei jeder Einblendung von Jürgen Klopp darüber geredet, okay, das ist ja der neue, oder man wartet halt, bis alles gesagt und getan ist, bis alles gespielt ist, bis dann die große Zeremonie am letzten Spieltag an der Anfield Road stattgefunden hat und dann sagt man, das ist übrigens der neue. Weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht, aber ich würde tippen, dass die jetzt echt viel sprechen und machen und da ist ja dann letztlich Richard Hughes derjenige, der als technischer Direktor sich dann um das Ausarbeiten kümmert. Gilt als etwas ruhiger als Edwards, ist ja auch deswegen kaum in der Öffentlichkeit aufgetreten, interessante Personalie, muss ich schon sagen. Keine schlechte, ich habe ja Bournemouth gerade in den letzten zwei Transferfenstern oder zweieinhalb, glaube ich, kann man dazu sagen, immer wieder gelobt. Bleibe ich auch dabei, da hat er auch seinen Einfluss mit dazu gehabt, sicherlich auch mit etwas mehr Geld als in den vorherigen Fenstern, aber ich mochte das schon, was der gemacht hat.
Ja, ich bin gespannt. Grundsätzlich eine Sache, die ich noch sagen möchte, weil das habe ich auch schon mal, glaube ich, in einem Tweet dargestellt. Eine Sache, die für mich überhaupt nicht geht, ist, es war ja am Wochenende wieder der Fall, dass Jürgen Klopp gefragt wird, Michael Edwards kommt jetzt und hat er sie schon versucht zu überreden. Das ist eine Sache, die dazu bleiben logischerweise. Das ist eine Sache, die ist für mich ein absolutes No-Go und ihr kennt uns, da werde ich auch wirklich allergisch, weil ich habe das immer wieder getwittert, da sagt eine Person, es geht ihm oder ihr, der Person, nicht gut. Und dann kommt am Ende des Tages irgendjemand und sagt, ja, der muss doch bleiben oder der wird doch jetzt Trainer bei Barcelona oder der wird doch jetzt Trainer bei Bayern München. Ich finde, das ist ein absolutes Unding, weil ich habe das eh letztens in einem Spiel gesagt, das ist genau der Punkt, warum, oder einer der Punkte, bin ich mir ganz sicher, warum es für Jürgen Klopp so schwierig geworden ist und warum es ihm zu viel geworden ist, weil er ständig in diesen medial, also nicht er, sondern alle Trainer haben das, weil der mediale Wulst so groß geworden ist, dass du dass du so viel Energie aufwenden musst, das alles zu moderieren, dass der sportliche Teil vernichtend klein geworden ist, glaube ich. Und das ist das, was den Trainern zu viel wird, weil das auch den Druck schafft und das wird denen zu viel. Das ist wirklich das, wo ich wirklich dann auch sauer werde und wo ich mir wirklich dann manchmal denke, wo sind wir eigentlich gelandet? Eine Person sagt, mir geht's nicht gut, ja, so hat es jetzt nicht ausgedrückt, aber im Endeffekt ja, es ist ihm zu viel, er braucht eine Pause und dann kommst du um die Ecke und sagst, ja, wie wär's denn beim FC Barcelona nächstes Jahr, da wird dir eine Stelle frei. Der hat doch gerade gesagt, es geht ihm nicht gut. Dann muss er, und überleg mal, was die große Absurdität daran ist, dann muss er darauf wieder antworten. Was ihn wieder mental beschäftigt, logischerweise, und was ihn wieder kopfschüttelnd aus der Pressekonferenz rausgehen lässt. Ich werde diese Art von, ich nenne das nicht mal Journalismus, sondern es ist einfach nur Sensationalisierung und Sensationsgeilheit und was es ist, die werde ich einfach nicht verstehen und ich finde, es ist einfach das allerletzte, so mit einer Person umzugehen, die gerade sagt, ihr geht's nicht gut. Eigentlich müsstest du sagen, es ist doof, ich weiß, weil es ist, der hat noch ein halbes Jahr vor sich, aber in diesem halben Jahr wäre ich halt besonders vorsichtig, ehrlich gesagt, weil du damit einem Menschen spielst, in Anführungszeichen. Aber, oder dealst, ja, du nicht spielst, du spielst auch, ja, aber das ist nicht bewusst. Und das ist eine Sache, die für mich ein absolutes No-Go ist und da bin ich wirklich, letzte Woche wäre ich fast vom Stuhl gefallen, als diese Frage gestellt worden ist.
Die wird noch ein paar Mal kommen, keine Angst. Ja,
das ist eine absolute Sauerei. Das ist wirklich, ich werde es einfach nicht verstehen. Er sagt, es geht mir nicht gut, weil es wird mir zu viel und du ladest ihm noch mehr auf. Ich werde es einfach nicht verstehen, wie dumm manche Menschen sein können, werde ich einfach nicht verstehen.
Lassen wir es dabei und bevor es dann wirklich rollenden Ball gibt, versprochen, rollenden Ball können wir im Podcast schlecht machen, aber zumindest wir reden über rollenden Ball, gibt es noch eine Kadernominierung, über die wir auch ganz kurz sprechen sollten. Gab es natürlich ein paar interessante, logischerweise gibt es ein paar interessante Personalien. Gareth Southgate hat vor jetzt inzwischen schon 5 respektive 6 Tagen seinen Kader nominiert für die letzten Freundschaftsspiele, bevor es denn dann losgeht, für die EM schon den Kader zu nominieren. Und da gab es natürlich auch wieder ein paar interessante. Allen voran ein typischer Gareth Southgate-Name, der aufzutauchen hat in Kobbie Mainoo, oder wie hat er sich das, Klammer auf, schon, Klammer zu, verdient?
Also sagen wir so, also erstens, er war ja in der ersten Nominierung nicht dabei, er wurde ja nachnominiert, es ist ja irgendwie, erst er wurde von der U19 in die U21 hochgezogen und dann jetzt quasi in die erste Mannschaft. Das ist ja der wäre ja in der grundsätzlichen Nominierung nicht dabei gewesen. Da haben ja schon alle irgendwie geschrien, er muss, auch Ian Wright zum Beispiel war, glaube ich, der lauteste, der hat richtig gebrüllt, dass der dabei sein muss. Als es nicht dabei war, hat er nochmal gebrüllt, warum ist er nicht dabei? Sagen wir mal so, in Deutschland wäre der vor 13 Jahren schon Nationalspieler geworden, in der aktuellen Phase, in der wir uns befinden. Da wäre der wahrscheinlich wie alt ist er jetzt? 19? 17? Da wären wir mit 10 schon im Nationalteam gewesen. Da bin ich mir ganz sicher. In England, wissen wir ja, hat Mr. Southgate seine ganz eigenen Ideen. Es ist halt, also witzig ist ja ein kleiner Exkurs, dass Calvin Phillips geht weg von Manchester City, um Nationalspieler, um mehr Spielzeit zu bekommen, um Nationalspieler zu bleiben, kriegt mehr Spielzeit, die ist aber so scheiße, dass er aus der Nationalmannschaft endlich rausfliegt, was wir eigentlich die ganze Zeit schon gesagt haben, dass er da momentan einfach nicht reingehört. Nichts gegen ihn, ihr wisst das ganz genau, ich war großer Fan, bin großer Fan, aber ich glaube einfach, da ja, hat sich jemand verkalkuliert. Henderson bleibt drinnen, das obwohl er jetzt bei Ajax, ja, okay, also egal. So, ich persönlich hätte Mainoo die Chance gegeben schon lange, wenn ich ehrlich bin. Ich mag diesen Spieler, ich mag auch die Art und Weise, wie der spielt. Rio Ferdinand sagt, was hat er gesagt, wie er ist? So ein bisschen wie Clarence Seedorf. Gary Neville hat jetzt irgendwie gesagt, das ist ein Spieler, der eigentlich nicht zu Manchester United passt, sondern eher zu Manchester City von seinen Anlagen her. So gut ist der. Also das ist, die loben alle. Ich persönlich liebe diesen Spieler auch. Ich mag den einfach sehr, sehr gerne. Ich habe damals dieses Tor gegen Wolverhampton kommentieren dürfen. Das war eins der schönsten Tore eines so jungen Mittelfeldspielers, das ich jemals gesehen habe. Weil diese Art und Weise, wie er durchmarschiert, war so ansatzlos, unglaublich. Ich mag den auch sehr, 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 sehr gerne. Finde, das ist der Shootingstar der Saison. Absolut. Den hatte keiner auf dem Zettel. Und er ist nicht nur, läuft mit, sondern er macht den Unterschied bei Manchester United in einer Umgebung, wo wir schon andere Leute haben wackeln gesehen. Deswegen, ich mag den und ich finde es gut, dass er dabei ist. Und so einen Typen also so eine Art Spieler wie ihn, ja, ein Projekt dabei zu haben im Kader, finde ich, war bei England ja immer die große Tradition mit Walcott und wie die alle hießen. Du hast immer irgendwie einen dabei gehabt, der irgendwie so ein Projekt ist, und Mainoo ist, glaube ich, schon mehr als das. Deswegen, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich persönlich finde auch, dass für mich hat Jordan Henderson da nichts mehr verloren. Der ist vielleicht ein wichtiger Charakter, okay, aber er ist sportlich einfach nicht mehr auf dem Niveau, war er letzte Saison nicht, Phillips auch nicht, wie das ist. Ward-Prowse ist wieder nicht dabei, kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren. Ich finde die Kaderzusammensetzung sowieso wild und wirr irgendwie, aber das Thema hatten wir schon 100 Mal. Wenn du mich fragst, sag die 22 besten englischen Spieler momentan, ist er dabei. Punkt.
Boah, ja, weiß ich gar nicht. Ich sehe das schon auch so wie du, hab da auch lange jetzt zum Beispiel mit Sami Khedira drüber gesprochen, weil der natürlich ganz andere Wahrnehmungen hat aus der Weltmeisterschaft 2014, wie ein Kader idealerweise für ein Turnier zusammengestellt sein soll. Und der hat mir dann schon sehr nachvollziehbar erklärt, du kannst ja nicht mit 23 Leuten fahren, von denen jeder denkt, ich muss spielen, und wenn nicht, dann bin ich ja richtig angepisst. Und du willst ja gerne auch 3, 4, 5 Leute dabei haben, die wahrscheinlich sagen, cool, ich darf dabei sein. Du hast vielleicht als Nationaltrainer auch die Aufgabe, sogar schon mal eins weiter zu denken, dass der dann schon ein erstes Mal die Erfahrung gemacht hat, wenn er dann in 2 Jahren so weit ist, dass er vielleicht sogar dazu hilft. Also das ist das, was natürlich zugute steht. Was dann zum Beispiel dem gegenüberstünde, ist, dass einer wie Gibbs White nicht angeguckt wird mit dem Hintern, weil halt der Hype nicht da ist. Jetzt ist mir schon klar, der ist halt Stammspieler nur bei Nottingham Forest, oder in dem Fall wahrscheinlich sogar mehr als Stammspieler. Und der andere ist halt Stammspieler bei Manchester United. Das macht einen Unterschied, den sehe ich auch ein. Das gebe ich nur zu bedenken. Interessanterweise, und dann können wir ja schon eins weitergehen auch. Interessanterweise wird Kevin Phillips völlig zu Recht, wie du gesagt hast, rausgelassen. Ich habe das von Jeremy O'Hara gelesen im Independent. Das war so eine Zitatkachel, die rumging, dass er gesagt hat, ein schockierender Start in die West Ham-Karriere. Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil es wirklich, wenn man den sieht, denkt man sich, was zur Hölle? Also es ist wirklich bitter. Auf der anderen Seite ist aber Jordan Henderson nominiert, der nachweislich fürchterlich spielt bei Ajax, für Ajax. Das war ja noch gar nichts bis jetzt. Die Werte sind eine Katastrophe, in egal welchem Portal man sich das anguckt. Das ist schon ganz interessant. Gibt natürlich noch ein paar Verletzte, sodass man auch noch nicht so hundertprozentig, glaube ich, clever draus werden kann, wer es letztlich dann noch machen wird oder nicht. Wir wissen ja, dass Trent Alexander-Arnold jetzt nicht den allerbesten Stand hat bei Gary Southgate. Dann geht's noch im Zweifel um Reece James, der ja eigentlich auch dauernd verletzt ist. Jack Grealish hat seine Probleme, Kieran Trippier, das heißt also die Rechtsverteidigerposition, wenn man James und Trippier und Trent Alexander-Arnold, je nachdem wie er ihn sieht, nimmt, da gibt es so ein kleineres Fragezeichen. Mark Gahey, weiß niemand, wie es bei dem aussieht. Auch deshalb tippt man, dass Joe Gomez wieder nominiert worden ist, was ich total nachvollziehen kann wiederum auf der anderen Seite, weil der natürlich eigentlich irgendwie alles machen kann und dir alles geben kann. Ivan Toney ist auch wieder mit dabei, kann man jetzt auch drüber sprechen. Ich glaube, die Leistungen sind okay. Ich wüsste nicht, ob das dann nach der Khedira-Definition der Typ ist, den ich gerne im Kader hätte, wenn ich ganz ehrlich bin. Glaube ich das nämlich nicht. Und in der Offensive, also Palmer, glaube ich, dürfen wir auch einigermaßen als Gesetz betrachten. In der Offensive zum ersten Mal, und das kann ich total gut nachvollziehen, Anthony Gordon nominiert worden, den ich auch einfach gerne im Kader hätte, glaube ich.
Watkins auch, also das ist der beste Scorer der Liga oder einer der besten Scorer der Liga. Das ist überragend, was der spielt, finde ich. Also, ja.
Kein Raheem Sterling. Ich glaube, das ist vorbei. Also, den werden wir nicht bei der Europameisterschaft sehen. Finde ich durchaus erstaunlich, muss ich sagen. Weil, also, Rashford steckt im Kader und dass der, haben wir immer wieder gesagt, der kann alles sein, was er sein will. Nur spielt der eine sehr viel bessere Saison als Raheem Sterling. Das würde ich verneinen wollen. Also, Southgate und die Nominierungen, das bleibt ein Thema für sich.
Vor allem mein Rashford, also Sterling wird immer nachgesagt, das ist so ein Quertreiber, und Rashford wird nachgesagt, er ist so ein nice guy, also momentan ist es eher umgekehrt. Sterling ist sehr, sehr ruhig, macht seinen Job bei Chelsea sauber, ist jetzt nicht Wahnsinn, was er momentan spielt, aber ist jetzt auch nicht recht viel schlimmer als das, was also Rashford spielt. Also, ja, so ist die Welt.
Letzter zu nennen, der Neuling, kann man auch ganz gut nachvollziehen, Jareth Brentwaite von Everton, der eine richtig gute Saison spielt. Irgendwie trotzdem auch ein gewisser Move von einem gewissen Herren namens Gareth Southgate, weil da gibt es ein paar englische Verteidiger, die schon länger auf höherem Niveau spielen, aber so ist er, der Gary. So, dann, jetzt wie versprochen, zum letzten Spieltag, und da hast du dich um ein Spiel gekümmert, dass du nochmal speziell besprochen wissen willst, nämlich, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es richtig rum sage, Fulham, Tottenham oder Tottenham, Fulham. Ich habe es gar nicht gesehen.
Fulham gegen Tottenham. Ja, es war nur ganz kurz, weil ich einfach, es war ja nicht viel los am Wochenende, deswegen einmal rollenden Ball vom letzten Wochenende, glaube ich, brauchen wir mit dabei. Fulham gewinnt 3-0 gegen Tottenham. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Tottenham hat überhaupt nicht, also haben versucht, Fußball zu spielen, und es war, glaube ich, auch in der Laborsituation der Versuch, Endspurt zu spielen, aber sie haben einfach nicht mit der Intensität Fulhams gerechnet. Ganz einfach. Und auch nicht mit deren Effizienz, die sie momentan haben. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß, Fulham momentan zu sehen. Deswegen, glaube ich, habe ich es auch mal reingenommen, weil das einfach beeindruckt. Ich habe sie gegen Manchester United schon gehabt, da haben sie auch gewonnen. Es ist unglaublich, wie gut sie stehen und wie gut sie aber dann auch verstehen, wo beim Gegner die Lücken sind und dann reinkontern. Und das ist wirklich bemerkenswert. Dazu Rodrigo Muniz, momentan wahrscheinlich der beste Stürmer der Liga. Wenn du wirklich nur die letzten 7, 8 Spiele nimmst, ist er das wahrscheinlich. Der ist herausragend. Also wirklich, was für ein gutes Gespür der hat, sich reinzudrehen, was er für ein gutes Gespür hat, wann er sich vom Verteidiger löst, der erste Kontakt ist gut, der Abschluss ist gut, er ist kaum vom Ball zu trennen, er ist jetzt nicht der Allerschnellste, er ist nicht der Allerdynamischste, er ist nicht der Größte, er ist auch nicht der Physischste, das ist alles nicht so, aber super clever, irgendwie so einen guten Instinkt, und momentan ist der wirklich richtig gut und macht richtig Spaß, und deswegen musste ich den erwähnen, weil ich kleiner Fanboy geworden bin in den letzten Wochen von ihm. Ich habe auch am Anfang gedacht, was wollen die denn mit dem? Der kommt davon, war an Middlesbrough verliehen und hat da nicht gespielt, dann holen die den zurück, lassen den spielen, okay, so ein bisschen Vinicius, Carlos Vinicius Vibes hatte ich so, ja, stellst einfach einen Brasilianer rein und hofft, der wird da vorne irgendwas machen, als zweiten Stürmer hinter Jimenez so quasi, du hast dir eigentlich Boya geholt, das heißt, du hattest, also ich habe auch da so das Gefühl gehabt, so okay, die vertrauen dem auch nicht hundertprozentig. So, wenn du schon Boya holst, dann muss ja was heißen. Aber du gibst ihm die Chance, er nutzt die, und er nutzt sie so. Und er sieht aus wie momentan, also den kannst du, irgendein Wahnsinniger wird nächste Saison kommen und wird Geld für den bieten, und zwar richtig viel Geld für den bieten. Wird dann überrascht sein, dass es nicht funktioniert. Das, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Der wird dann so ein 7-8-Tore-Mann werden bei einem anderen Verein. Aber für das Fulham-Spiel in der aktuellen Situation, mit dieser Verfassung, die er hat, ist er unglaublich wichtig. Und einer der besten, für mich wahrscheinlich sogar wirklich in den letzten 7 Spielen der beste Stürmer der Liga. Und einfach das, die Zahlen sprechen da ja für sich, einfach beeindruckend und allein schon Fulham, ich habe das schon im United-Spiel gesagt, wie häufig die Bälle da auf der Doppel-Sechs erobern und dann nach außen spielen, da lauert schon irgendjemand in den Raum, der wird nach vorne getrieben und dann einfach in die Mitte gegeben. Super einfach eigentlich, aber so viele Gegner haben damit Probleme. United hatte Riesenprobleme gegen die, da diese da dazu zu machen. Das ist bei United immer so ein kleines Problem. Bei Tottenham hätte ich gedacht, dass das nicht so einfach wird, aber Castagne war herausragend, Palinha war herausragend, Lukic auch diesmal. Also das war einfach ein cooles Fußballspiel von Fulham, muss man echt sagen. Beeindruckend. Muniz zwei Tore gemacht, eins so mehr oder minder, war einfach ein Schritt schneller als der Verteidiger. Trotzdem musst du da erstmal stehen. Aber das erste Tor ist für einen Stürmer absolute Top-Kategorie. Das, glaube ich, ist für einen Stürmer sogar schöner als ein Tor aus 50 Metern, weil das ist das, was du machen musst. Dich vom Verteidiger lösen, mit einem Fuß annehmen, mit dem anderen drauf, genau gegen die Laufrichtung des Torhüters, alles in 3 Sekunden, das ist genau das, was du brauchst. Einfach ein cooles Team momentan zuzusehen und für mich momentan wirklich honorable mention, dass die einfach da stehen, wo sie stehen, dass die mit unten gar nichts zu tun haben, dass sie jetzt einfach wieder das, was sie ja wollten eigentlich über Jahre hinweg, dieses einfach ein Teil, ich habe es eh rausgeschrieben, in welchen Jahren das war, ich glaube von 2002 oder sowas bis 2014 oder sowas, einfach ein richtiger Dauerbrenner in der Premier League zu sein. Ich bin mir nicht mehr genau sicher bei der Zahl, müsste ich nachschauen, aber so ungefähr 10 Jahre waren sie ja Dauergast der Premier League und dass sie das wieder geworden sind und dieses Fahrstuhl, diese Fahrstuhlmentalität abgelegt haben, finde ich beeindruckend. Und das ist wirklich etwas, was Marco Silva sich auf die Fahne schreiben kann. Der Fulham Football Club ist all elite.
Genau den gleichen Witz wollte ich auch bringen. Und du hast ihn völlig zurechtgebracht. Man braucht ja auch die kleinen Späße im Leben.
Absolut.
Ich wollte auch noch mal kurz eine Sache und das ist relativ schnell erklärt, einfach nur, weil die Fragen auch ein paar Mal kamen. Newcastle ist ausgeschieden im FA Cup Viertelfinale gegen Manchester City. Das ist jetzt grundsätzlich nicht das Problem, das kann schon mal passieren. Heißt aber auch, dass Newcastle in dieser Saison eigentlich nur noch eine Möglichkeit bleibt, das ansatzweise zu retten, nämlich sich erneut fürs europäische Geschäft zu qualifizieren. Weil logischerweise auch da die Nachhaltigkeitsregularien oder also das hat sowohl als auch, das ist vorher Grund gewesen und könnte auch nachher Grund sein, dass man darüber reden muss. Und ich habe ja, ich glaube du nicht so sehr, aber ich habe im Vorfeld der Saison gesagt, ich glaube nicht, dass die irgendetwas an Boden verlieren. Im Gegenteil, ich hatte die sehr viel stärker. Das tritt natürlich jetzt überhaupt gar nicht ein, sind 10. im Moment in der Liga und sind jetzt eben raus aus beiden Pokalwettbewerben. Ergo, also bei der eine ist ja eh schon vorbei, ergo muss man sich ein wenig Sorgen machen und ich habe mir mal versucht, das so zu erklären. Also grundsätzlich muss man, glaube ich, mal sagen bei Newcastle, das ist, wisst ihr irgendwie alle und doch nicht, warum es nicht läuft. Das ist eine Saison, in der es unglaubliche Spiele gab, in denen sie auch gezeigt haben, worum es geht. Also denkt mal an den ersten Spieltag gegen Aston Villa, denkt mal an Paris Saint-Germain zum Beispiel in der Champions League oder 8-0 gegen Sheffield United, wo wir auch dachten, okay, jetzt sind sie wieder da. Und dann gibt es aber unglaubliche Tiefen, wo es teilweise Spiele gab. Bournemouth erinnere ich mich vor der, ich glaube sogar letzten Länderspielpause in 2023, wo sie einfach nicht da waren, also wo sie einfach wirklich, wo 3 Klassen zwischen ihnen und Bournemouth war, das hat ja Iraola am Ende den Job gerettet, vielleicht sogar. Und das ist das Problem aber auch, dass sie damals eben nicht kompetitiv waren. Die haben in dieser Saison wahnsinnig viele Verletzungen, konstant auf der einen Seite und dann aber nochmal in absoluter Stärke in teilweise im Dezember zum Beispiel gehabt. Da hat er mit 12 Spielern gespielt oder eigentlich 11 und dann 10 Minuten Matt Ritchie. Dann kommt natürlich die Sperre von Sandro Tonali dazu und das Problem, und da geht es dann gleich ins nächste über, sie haben derart Respekt vor den Nachhaltigkeitsregeln der Premier League, dass sie kein Stück nachverpflichtet haben. Da gab es ja, wenn du dich erinnerst, die Überlegungen oder da haben Medien überlegt, würden die vielleicht Ruben Neves zum Beispiel rüberholen, weil der ist ja geliehen oder irgendwas. Und so haben sie irgendwie in den letzten 2 Fenstern absolut wenig gemacht, sozusagen. Also nicht mal im Tor dann reagiert, obwohl sie wussten, dass Pope als Beispiel fehlt. Und das wiederum, glaube ich zumindest, führt dazu, dass das Team nicht wiedererkennbar ist in Teilen. Also wenn ihr mal überlegt, die große Stärke dieser Truppe war es ja, wahnsinnig physisch frisch gegenhalten zu können. Und zusammen zu verteidigen, zusammen anzugreifen. Und das ist weg. Die Angst und Schrecken, die sie teilweise verbreitet haben, weil die unangenehm zu spielen war, ist komplett weg. Stattdessen immer wieder wahnsinnig viele Fehler, Einzelfehler, die glaube ich zum Teil auf Konzentration zurückzuführen sind. Wenigstens ist es das, was ich mir rausgeschrieben hatte bei den Spielen, die ich hatte, gesehen habe. Und es ist natürlich so, dass einfach im Grunde jeder Einzelne mit Verletzungen zu kämpfen hat oder hatte, bis auf Anthony Gordon. Das ist das Erstaunliche dran. Und dann weiß man schon, gut, keine richtig gute Saison. Jetzt gab es natürlich die Frage schon mehrfach, ja, würden die denn reagieren? Und die Wahrheit ist, wir wissen es nicht, wie PIF reagieren wird. Ich habe mit einem Kollegen telefoniert, der ganz gut ist, vor Ort, der mir gesagt hat, nee, der Club wird tatsächlich nicht aus Riyadh geführt, sondern schon vor Ort. Ist so, dass aber trotzdem ein gewisses Machtvakuum da ist, und wenn PIF das Gefühl hätte, dass sie reagieren müssten, und da ist dann schon der europäische Wettbewerb von entscheidender Bedeutung, dann ist es nicht auszuschließen. Amanda Stavely soll eine sehr gute Beziehung zu Eddie Howe haben, die sollen sich auch ausgesprochen haben, ist alles okay. Sagt man, aber wie lange hält das an? Das alles wissen wir ja noch nicht. Und dann kommt dazu, Nachhaltigkeitsregeln können trotzdem schon reinklicken. Die Verletzungen, dann die möglicherweise drohenden Verkäufe aufgrund der Nachhaltigkeitsregelung und der möglicherweise drohende Abgang des Sportdirektors Dan Ashworth, heißt, dass irgendwie wir gar nicht wissen, was mit dem Club zu machen ist. Das ist die erste Kurzdiagnose, die ich jetzt gebe. Mehr ist es auch noch gar nicht. Es ist einfach nur mal der Erklärungsversuch, weil wir können gar nicht weiter. Es ist einfach nur mal der Erklärungsversuch, warum es nicht läuft. Weil ich mich schon auch gefragt hatte, dass ich mir dachte, naja, also das ist irgendwie, die sind so die unfreiwilligen Unterhalter der Saison geworden. In Newcastle spielen, das war der Fakt, den ich mir vor dem Viertelfinale rausgeschrieben habe, 3,8 Tore in Spielen mit Newcastle-Beteiligung. Früher waren das maximal 1-0. Also das ist erstaunlich. Und jetzt sind sie im Trainingslager in Dubai, haben dann zwei brutal wichtige Spiele vor sich. Und dann müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, um einzuschätzen, wie geht's denn weiter. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass wir eventuell vielleicht auch auf einer Position dann darüber zu sprechen haben. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die cool bleiben in Saudi-Arabien. Ich glaube das einfach nicht. Aber für den Moment ist das die Diagnosenstellung einfach, nur mal, um das auch mal drin zu haben. Das haben wir schon 3, 4, 5 Folgen mit uns rumgeschleppt, hat dann immer thematisch nie gepasst, weil irgendwas anderes war. Aber einfach, um das auch mal loszuwerden, irgendwie soll's nicht so recht. Und haben ja gegen Chelsea verloren, im letzten Spiel dann in der Premier League und jetzt eben ausscheiden im FA Cup. Und da sind wir jetzt.
Soll Dr. Uli auch euren Verein diagnostizieren? Dann schreibt uns clickandrush@googlemail.com. Ich glaube, die gibt es tatsächlich wirklich noch. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch jemand reinschaut. Aber schreibt uns bei Instagram, das macht ihr sowieso fleißig. Das war schon wieder. Wir haben alle Themen durch. Vielen, vielen Dank. Eine Sache in eigener Sache ist auch gut. Unser Professor wäre sehr stolz auf mich. Aber es gibt noch ein Datum zu vermelden. Und zwar, jetzt hatte ich es gerade. Es ist am 28.03. wieder soweit. Das ist vor dem Spiel Arsenal gegen Manchester City. Auch da gibt es den Podcast wieder im Video. Weil es sehr gut ankam bei euch, weil es sehr gut ankam bei Sky, gibt es den Podcast dann wieder im Video. Und aus dem Studio raus, diesmal glaube ich aus einem kleineren Studio. Einfach mal, um auszuprobieren, wie es dann aussieht, wenn es ein bisschen heimeliger ist. Wollen wir einfach mal ausprobieren. Schauen wir mal, wie es wird. Wir freuen uns sehr. Liebe Grüße an den Kollegen Manuel Deutschmeier, der immer unser Leiter der Sendung ist, der da sehr, sehr viel Liebe reinsteckt in die Produktion des Videopodcasts, der das immer in die Hand nimmt, obwohl er einen, Kreuzbandriss hat, genau, und dementsprechend trotzdem kam in die Arbeit. Also wir freuen uns sehr darüber, dass er uns so unterstützt, dass auch Sky das so unterstützt. Und das ist die große gute Nachricht, dass es scheinbar wirklich Anklang findet bei euch, und das ist sehr, sehr positiv. In diesem Sinne ist es Länderspielpause. Wir werden sehen, was nächste Woche kommt oder ob nächste Woche was kommt. Und im Grunde genommen war es das eigentlich schon wieder von dieser Folge. Uli, du bist mein Gast. Dir gehören die letzten Worte.
Ich habe dir das gar nicht gesagt, aber ich bin heute mit Fritz von Ton und Taxis zusammengesessen. Der hat sich unsere Sondersendung zu Liverpool gegen City angeschaut und war sehr angetan. Er hat gesagt, er musste zwischenzeitlich Zettel und Stift holen, um sich's mitzunotieren. Und hat dann gewisse Dinge wiedererkannt von den Sachen, die wir gesagt haben. Und ich finde, das ist doch also recht viel, das ist ja quasi ein Adelsschlag irgendwie.
Ja, also Fritz Lorf auf jeden Fall. Liebe Grüße an dieser Stelle. Besser geht's doch gar nicht. Besser geht's gar nicht. Ich glaube, besser kann man es wirklich nicht verabschieden. Wir haben diese Woche keine Spiele, die wir nennen können, die wir haben. Erst danach geht's ja dann wieder weiter. In diesem Sinne sagen wir einfach nur eine wunderschöne Woche. Vielleicht bis nächste Woche werden wir sehen. Ich gehe mal davon aus, ja. Aber so oder so. Cheers und bye bye. Schöne Woche euch.